Der Franz Vogt hat mir gerade die richtige Einleitung gegeben in den Bekanntmachungen. Er hat bekannt gegeben, dass nächsten Sabbat eine Kinderdarstellung ist. Ich möchte mit euch einen Text lesen. Er steht in Lukas 2, ab Vers 25. Und da wird von dieser Kinderdarstellung oder von dem Vorbild davon gesprochen. Lukas 2, ab Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. 33 Tage nach der Geburt, also wir haben ja jetzt vor kurzem erst Weihnachten gefeiert, vorher kamen zwei zu mir, die hier Verantwortung tragen und fragten, ob die Gemeinde dieses Lied überhaupt kennt. Ich habe gesagt, ja natürlich kennt ihr das. Die hat das schon 100 Mal im Radio gehört und im Einkaufszentrum und wo es immer auch läuft, Joy to the World, ein Weihnachtslied. Aber wir singen diese Lieder über die Freude der Ankunft des Herrn viel zu wenig. Und wir freuen uns auch eigentlich viel zu wenig, dass Christus sich für uns geopfert hat, dass sich Christus uns gezeigt hat, dass sich Gott in Christus gezeigt hat, so wie der Simeon, 33 Tage nach der Geburt. Nachzulesen im dritten Buch Mose, dass Maria 33 Tage warten musste, bis sie in den Tempel durfte. Ich weiß nicht, ob es euch auch so schwer fällt, einen Monat nicht in den Gottesdienst zu gehen. Ich denke, der Maria ist es schwer gefallen. Aber sie hatte diese Freude. Sie hatte diese Freude, dass sie ihren Sohn zeigen durfte und dass sie damit uns zeigen durfte, was sie wahrscheinlich noch gar nicht wusste, wie Gott ist. Ich habe diese Predigt überschrieben: Gott zeigt sich. Gott zeigt sich in Trost, in Heil und in Licht. In diesem Bericht über die Begegnung des Simeons mit Jesus werden eben diese drei Aspekte deutlich, die, so glaube ich, ausschlaggebend sind für mein und für dein Leben in dieser Welt. Trost, wer kann den nicht brauchen? Heil, wer strebt nicht danach? Und Licht, wobei Licht für mich ein Synonym für Hoffnung ist. Schauen wir uns zuerst den Trost an. Simeon heißt, so heißt es hier, wartete auf den Trost Israels und entdeckt, hier, jetzt ist Jesus, in Jesus ist der Trost Israels da. Er wird durch ein Wirken Gottes in den Tempel geschickt. Der Geist führt ihn in den Tempel. Wir übersehen das oft, dass hier der Simeon nicht aus irgendwelchen profanen Dingen im Tempel war, um vielleicht Geld zu wechseln oder sein tägliches Opfer zu machen, sondern in Vers 26 heißt es, und ihm ward ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, und er, in Vers 27, er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und er trifft dort Jesus, den Trost in Person. Warum? Es ist sehr bewegend, dass Simeon bei dem, was er hier sieht, auf dem Boden des Alten Testaments steht. Auf dem Boden der Verheißungen. Also auf dem, was wir auch heute in der ersten Stunde in unserer Bibelbetrachtung besprochen haben, aufgrund der Erfahrungen, die Propheten mit Gott im Alten Testament gehabt haben, Was Jesaja von Gott erfahren hat, aufgrund dessen kommt Simeon zu diesem Schluss. Beim Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, denn ihre Knechtschaft hat ein Ende und ihre Schuld ist vergeben. Ein Satz, der eigentlich gedacht war für das Volk Israel in der Verbannung, im Exil, 540 vor Christus. Auch eine Erfahrung, auf die Simeon hier aufbaut. Eine Erfahrung, dass das, was damals angekündigt wurde, wirklich eingetreten ist. Aber dieses Wort bekommt für uns heute, für Simeon damals, eine neue, einen umfassenden Sinn, eine Tiefe, denn auch unsere Knechtschaft hat ein Ende. Und was knechtet uns? Sünde knechtet uns, Misstrauen gegen Gott knechtet. Und das wird, so entdeckt Simeon, jetzt überwunden durch diesen Jesus. Durch diesen Jesus kann man entdecken, Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann seiner Liebe Glauben schenken. Es ist ihm verheißen gewesen, dass er den Heiland sehen wird. Gott schickt ihn mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Satz, mit einem Wort in den Tempel. Und er erfährt, Gott ist vertrauenswürdig. Der Tod knechtet. Er hält Menschen gefangen. Und auch hier wieder, das wird durch Jesus überwunden werden, der das ewige Leben schenkt und möglich macht. Jesus ist also der Trost in Person. Und wenn sich Gott also in Jesus sehen lässt, dann sehen wir Trost für uns. Wir werden getröstet, wenn wir unter dem Tod, unter dieser todgefallenen Welt leiden. Ich weiß nicht, wer nicht mitgelitten hat diese Woche, als die Urnenbeisetzung von Ralf war. Wer nicht mitleidet, wenn ein lieber Mensch stirbt. Wir werden auch getröstet, wenn wir unter unserem eigenen Misstrauen, unter unserer eigenen Schuld leiden. Jesus ist gekommen, uns davon zu befreien, zu lösen, um uns das Leben zu gönnen und zu geben. Und all dieses Begreifen und Verstehen, dass diese Schuld von uns genommen wird, haben wir aus dem Bericht der Heiligen Schrift, der Erfahrungen der Menschen mit Gott. Wer könnte sonst mit seiner Schuld leben, ohne sie zu verdrängen? Wer könnte sonst in dieser Welt mit anderen umgehen, wohl wissend, dass er Schuld auf sich geladen hat? Jesus ist der Trost Gottes für uns heute schlechthin. Er selbst sagte später zu seinen Jüngern, ich werde gehen nach der Himmelfahrt und einen anderen Tröster, den Heiligen Geist, senden. Ich bin der Trost und ich werde einen anderen Tröster, den Heiligen Geist, senden. Was sehen wir also mit Simeon? Was hat Simeon erfahren? Wir sehen Trost und wir sehen Heil. Noch einmal Jesaja 40. Alles Fleisch, jeder Mensch wird sehen das Heil Gottes. Auch da wieder dieses Prophetenwort, das in dem Leben des Jesajas ein großes Gewicht hatte. Dass in dem Leben des Volkes Israels damals 540 vor Christus ein großes Gewicht hatte, auf das sich viele Menschen verlassen hatten. Sie hatten ihr Land verloren, der Tempel war zerstört, sie mussten in der Verbannung leben. Und der Prophet sagt ihnen, ihr dürft wieder nach Hause, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen und euer geistliches Leben kann wieder aufblühen und die Gemeinschaft mit Gott wird wieder intakt. Und die Menschen glauben ihm. Zumindest ein großer Teil glaubt ihm. zieht zurück mit Nehemia und mit Esra später und sie bauen Jerusalem wieder auf. Sie sagen, das Ganze ist von Gott gesegnet. Wir wissen, dass Gott zuverlässig ist. Wir haben es aus unserer Geschichte erfahren. Und wir heute haben noch mehr Berichte darüber, wie Gott wirklich wirkt. Auch in diesem Prophetenwort steckt für uns heute ein tieferer Sinn. Denn das ist ja Jesu erste, vielleicht vornehmste Aufgabe gewesen, dass die Gemeinschaft mit Gott wieder intakt kommt. Der Mensch, die Menschheit hat sich dafür entschieden, den freien Willen zu nutzen. Der Mensch hat sich entschieden, diesen freien Willen so zu nutzen, dass er seinen eigenen Weg, seine eigene Fährte gegangen ist. Der Mensch, ich, habe mich entschieden, auf mich selbst zu vertrauen, weniger auf Gott. Gott spielt zwar in unserem Leben eine Rolle, aber folgen wir wirklich in jeder Entscheidung seiner Spur? Nein, denn in unserem Leben ist Sünde. Jesus ist gekommen, das wieder heil zu machen. Und Sünde heißt nicht, jetzt irgendeine sündige Tat wieder gut zu machen, das, was ich irgendwo gestohlen habe, zurückzugeben, da, wo ich einen anderen verletzt habe, das wieder zu heilen, oder da, wo ich an einem anderen mit dem Auto drangefahren bin und weggefahren bin, die Beule wieder in Ordnung zu bringen, sondern den Auslöser für das alles, was ich am anderen falsch mache, wo ich den anderen verletze, wo ich eine sündige Tat tue, den Ursprung, die Sünde an sich, wieder zu heilen. Und diese Sünde an sich ist diese Trennung von Gott. Dieses auf sich selbst bezogen sein, dieses sich selbst mehr zu vertrauen als Gott, sich seine eigenen Regeln zu machen, sich selbst wichtiger zu nehmen als Gott. Und damit die Beziehung zu Gott zu zerstören. Er sagt selber, Jesus, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus kommt, damit der Mensch nicht mehr verloren ist, dass er nicht mehr im Ausland leben muss. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben ja heute schon so ein paar etymologische Spielchen gemacht, dass das Wort Ausland und das Wort Elend sprachliche Geschwister sind. Sie gehören zusammen. Im Ausland zu leben bedeutete für die Menschen früher, im Elend zu leben, denn sie waren getrennt von ihren Beziehungen. Damals gab es noch keine Autos und keine Flugzeuge, um schnell wieder nach Hause zu kommen. Da war es nicht möglich, am Montag früh schnell wegzufahren, in die Arbeit irgendwo in Deutschland eine Arbeitsstelle zu haben und am Freitagnachmittag oder mittags wieder zu Hause zu sein bei der Familie. Da war man Wochen, da war man Monate, da war man Jahre, war man ein ganzes Leben lang weg. Am nächsten sind uns noch diese Dinge, wenn wir an die Auswanderungswelle in die Vereinigten Staaten denken. Oder noch jünger, als deutsche Bauern dann in den Osten gegangen sind. Vielleicht auch noch Menschen, die es miterlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ausland, so meint es eigentlich dieses Wort, meint Elend. Israel musste im Ausland leben und es durfte jetzt wieder nach Hause. Wir leben im Ausland. Wir leben getrennt von unseren eigentlichen Beziehungen. Wir leben im Elend, weil wir mit Gott nicht mehr in der Beziehung leben können, die er sich eigentlich mit uns vorgestellt hat. Und wir dürfen nach Hause. Da, wo wir hingehören, da, wo das Leben ist, da, wo wir zu Hause sind, das sieht Simeon. Jesus ist dieses Heil, das wieder zusammenbringt, was zusammengehört. und Simeon sieht das Licht. In Lukas 2, Vers 32 wird das so ausgedrückt: ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis des Volkes Israel. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf einer Nachtwanderung wart. Ist wahrscheinlich schon lange her. Aber Vertraute wird euch vielleicht sein, wenn ihr nachts mal aufstehen müsst. Also ich werde jetzt auch schon ein bisschen älter, ich muss jetzt auch manchmal nachts noch raus und auf die Toilette und mache mir dann das Licht nicht an. Dann habe ich irgendwo abends, auch wenn ich den Weg ganz genau kenne und mit verbundenen Augen gehen kann oder mit geschlossenen, und nachts ohne Licht, habe ich mir irgendwas stehen lassen. Steht irgendwas im Weg? Manchmal stelle ich mir auch was hin, damit ich es am nächsten Tag in der Früh nicht vergesse. Und dann rumpel ich das an. Also für unsere Pfadfinder, wenn wir unterwegs sind, in der Nachtwanderung und du rumpelst einen an, dann brauchst du Licht, um zu wissen, wer das ist. Wer bist denn du? Weil man nicht sehen kann. Vielleicht geht es uns manchmal auch so mit Menschen in unserer Umgebung. Ist es wirklich der, den ich meine, oder ist es jemand anderes? Ist es wirklich der Gott, den ich mir vorstelle? Ist es wirklich der Gott, der in meiner Fantasie entstanden ist, durch das, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe, wie ich mir das ausmale? Oder ist er doch ein anderer? Jesus, das Licht, gibt die Antwort auf diese Frage. Bist du es Gott? Oder wie bist du Gott? Jesu Leben auf dieser Erde hat uns gezeigt, wie Gott ist. Eigentlich hätten wir es schon lang vorher wissen müssen als Menschen. Ich spreche nicht von dir und mir, aber wir als Menschen hätten es wissen müssen. Die ganze Geschichte mit Israel, mit dem Volk, mit Abraham, mit Noah, mit Adam, hätte uns zeigen müssen, wie Gott ist. Und trotzdem haben wir Menschen uns immer wieder entschieden, uns unseren eigenen Weg zu suchen, uns unseren eigenen Gott zu machen. Wie viele Götter gibt es in dieser Welt? Jesus kommt auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt auch in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, der wird eben nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er leuchtet uns Gott aus. Ich habe mir sagen lassen, beim Film ist einer der wichtigsten Menschen, der das ganze Set ausleuchtet, der Beleuchter. Ich lese zurzeit die Arbeit von Bojan Godina, wo er darüber spricht, wie die Medien uns manipulieren, vor allem die Jugendlichen, von dieser subliminaren Religion, die dort drin steht. Also das heißt, also eine Religion, die man so nicht spürt. Und er schreibt da ganz deutlich auch darin, dass gerade mit Licht und mit Ton mehr gemacht wird, um dieses Unterschwellige herüberzubringen, als mit einem guten Drehbuch. Also wenn uns jemand einen Ort, eine Begebenheit richtig ausleuchtet, ist sie für uns leichter zu verstehen. Und vor allem bringt das Licht uns ja auch positive Gefühle. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe mich gestern so richtig gefreut. Ich habe vorhin schon in der Lektion gesagt, ich habe mit meinem Sohn gestern noch Auto gebastelt, dass es noch länger hell war, dass nicht um 3:30 schon dunkel wurde und um 4 musste das Licht anmachen, sondern wir konnten noch fröhlich weiter basteln. Und mir geht es auch ein ganzes Stück besser, wo die Tage jetzt länger werden. Jemand war so freundlich, hat da 3 Kerzen angezündet. Es ist einfach heimeliger, es ist schöner, es geht uns besser, wenn wir Licht haben. Bei uns in der Straße in Augsburg, wo ich wohne, gibt es so eine eigenartige Geschichte. Wir wohnen in einer Privatstraße, das ist so eine Schleife und da stehen unsere Häuser drin. Und diese Häuser gehören baulich mit dieser Privatstraße, mit diesem Grundstück zu einem Block, der vor uns steht. Alles Eigentumswohnungen. Wir sind so die einzigen Mieter, die da drin wohnen. Irgendwann vor 3 Jahren ist die Eigentümergemeinschaft dieses Wohnblocks darauf gekommen, dass sie zu viel Strom zahlen für die Privatbeleuchtung der Straße. Denn bei uns an der Straße stehen 3 Laternen. Und die Straße gehört zur Hälfte zu unseren Häusern und zur Hälfte zu diesem Wohnblock. Und bis dahin, seit dem Jahr 1999, als die Häuser gebaut wurden, bis vor 3 Jahren, hat der Wohnblock allein den Strom gezahlt. Das wollten die sich nicht gefallen lassen. Und haben uns den Strom abgedreht, nachdem sich keiner gefunden hat, der von uns das Geld einsammeln sollte, um diesen Strom mitzubezahlen. Es waren also diese 3 Lampen dunkel. Kein Licht in der Straße. Und die anderen Straßenlaternen, die leuchteten auch nicht auf unsere Straße, weil dieser große Wohnblock davor stand und die nächsten waren erst hinter den Häusern. Es war der erste Winter. Wir sind dort 2000 eingezogen gewesen. Wir haben dann so ein paar Jährchen damit gewartet, aber wir waren es eigentlich von vorher schon gewohnt, dass wir Weihnachten so einen Busch mit so einer Lichterkette oder wir haben so ein Gartenhäuschen, mit Lichterkette umgrenzen. Wir sind nicht so schlimm wie die Amerikaner, die so 100.000 Lämpchen dahin bringen, ist ja auch ein Thema von Filmen, aber man macht sich halt ein bisschen heimlicher, vor allem, weil das also eine relativ dunkle Gegend dort ist. Wir haben damit angefangen. Und inzwischen stört es uns gar nicht mehr. Wir müssen zwar jetzt 7,51 € zahlen für den Strom in der Zwischenzeit, die machen das jetzt, ist klar, aber es sind auch 2 von 3 Laternen kaputt. Aber es stört uns jetzt eigentlich gar nicht mehr, dass es dort draußen dunkel ist, so in dieser Zeit, November bis Januar, weil alle unsere Nachbarn auch angefangen haben, Lichter in ihre Büsche, in ihre Bäume zu hängen. Mancher hat auch so einen amerikanischen Nikolaus, der dann da so an der Hauswand hochklettert und beleuchtet ist und was weiß ich. Inzwischen leuchtet es und blinkt es so in der ganzen Nachbarschaft. Der Mensch verwendet das Licht als ein Symbol und vor allem in der Weihnachtszeit, die ja eigentlich darauf hinweisen soll, dass der Heiland geboren ist. Dass der Heiland es uns hell macht, dass Jesus es uns hell macht, damit wir sehen können. Und nicht nur, wo wir hingehen, sondern dass wir sehen können, wer Gott ist und wie Gott ist und wie wir bei Gott das Leben lernen und das Lieben lernen. Und das gilt für alle Menschen. Auch hier wieder greift Simeon zurück auf den Propheten Jesaja. Da heißt es in Jesaja 49, Vers 6, es ist zu wenig, dass du, der Messias, der kommen wird, dass du die Stämme Israels wieder aufrichtest. Ich habe dich auch zum Heil für die Heiden gemacht. Nicht nur Israel, sondern Jesus ist das Licht für alle Völker. Nicht nur die Gemeinde Jesu jetzt und hier in Selbstzufriedenheit, sondern Licht für die ganze Welt. Johann Christoph Blumhardt, geboren 1805 in Stuttgart, gestorben 1880 in Bad Boll, ein Pfarrer des württembergischen Pietismus und Theologe, schreibt sehr provozierend: Die meisten Christen fragen nur nach dem Licht und nach der Hoffnung, dass ich einmal selig werde. Ich und ich und niemand als ich. Simeon, der ja ganz dringend für sich wartet, sagt vom Heiligen Geist erfüllt, dieser Jesus ist ein Licht, der auch die Heiden erleuchtet. Und Heiden heißt bei den Hebräern die Völker und meint damit alle anderen Völker, alle um das Volk herum. Und das war ja eigentlich Und letztendlich auch der Grund, warum Gott sich das Volk Israel ausgesucht hat, damals in Ägypten. Warum er es weitergeführt hat, warum er es nicht verworfen hat, warum er die Linie von Abraham her weiter durchgeführt hat, um den Menschen, um das Volk herum die Liebe Gottes deutlich zu machen. Deswegen gibt es ja auch Gesetze und Gebote nicht nur für das Volk. Wenn ihr das mal durchlest in dem dritten Buch Mose, fünften Buch Mose, sondern es gibt Gesetze dafür, wie ein Fremder zum Israeliten werden kann. Wie ein Ungläubiger, ein Heide, einer aus den anderen Völkern zum Volk Gottes hinzugefügt werden kann. Also wichtig ist in diesem Fall, danke vielmals, Jesus kommt nicht nur für mich, er kommt auch für mich. Aber eben nicht nur für mich allein, sondern eben auch für alle anderen. Jesus, das Licht der Welt. Das heißt, wir können uns freuen, dass er für uns kommt. Für dich und für mich. Ja, für jeden Menschen in München, in Deutschland, in dieser Welt. Und das bewegt mich. Simon bewegt das und auch uns. Nicht nur, dass wir innerlich bewegt sind über die große Liebe Gottes. Nicht nur, dass wir innerlich bewegt sind über die Gnade, die wir erfahren. Sondern wir sollten auch äußerlich bewegt sein. Wir sollten dieser Fährte Jesu folgen, wir sollten diesem Weg nachgehen, wir sollten dieses Licht weitergeben zu den Menschen, zu denen Jesus eben auch gekommen ist. In meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Verwandtschaft, überall dort, wo ich bin und auftrete. Gott lässt sich sehen. Das sehen wir hier mit Simeon. Wir sehen Trost, wir sehen Heil und wir sehen Licht. Gott lässt sich sehen in Jesus als Trost, als Heil und als Licht. Und was macht das mit einem? Was ist die Folge? Die Folge ist Friede. Simeon sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Wer in Jesu Angesicht gesehen hat und wer damit das Angesicht Gottes gesehen hat, der kann in Frieden sterben. Martin Luther sagt das so, zwischen das Grab der Verwesung und des Simeon Brust hat sich, oh Wunder, das Kindlein rettend dazwischen gelegt. Gott legt Jesus rettend dazwischen. Zwischen den Simeon und den Tod. Das mag sich jetzt so, ich kann noch sagen, kurz nach Weihnachten seltsam anhören, aber Jesus ist dazu geboren und gekommen, dass wir mit ihm sterben können. Und wer mit Jesus sterben kann, der kann auch mit ihm leben. Wer mit ihm sterben kann, wer in Frieden von dieser Welt gehen kann, weil er Jesus für sich ergriffen, begriffen, erfahren hat, der kann mit ihm auch das Leben bestreiten. Denn wenn Jesus mich in dieser Situation zu halten weiß, also im Tod, um wie viel mehr hält er mich auch jetzt hier im Leben? In meiner Arbeit treffe ich immer wieder auf Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten. Treffe ich immer wieder auf Menschen, die sich damit beschäftigen müssen, manche schon längere Zeit, weil sie wissen, dass sie krank sind, manche kürzere Zeit, dass sie sterben werden. Und ich muss relativ oft auch mit Menschen umgehen, wenn ich Beerdigungen halte, die diesen Tod gerade an Verwandten erlebt haben. Und ich kann euch eins sagen, Menschen, die mit Christus leben, erleben den Tod manchmal als Befreiung, aber auf jeden Fall leichter als Menschen, die nicht mit Christus leben. In meiner Zeit in Hessen oben hatten mich zwei Beerdigungsinstitute eingeladen, für sie immer wieder schwierige Beerdigungen zu machen. Hatten nichts mit der Gemeinde zu tun. Ich bin da auf viele Menschen gestoßen, die mit Gott nichts am Hut hatten. Die halt in dieser Beerdigung eine soziale Veranstaltung sahen, die man so machen muss. Das muss man halt ausrichten. Mancher hätte am liebsten seinen Opa oder den Vater so irgendwo verscharrt, weil der war nicht der einfachste Mensch. Besonders erinnern kann ich mich an eine Familie. Der Vater war bei den Wandervögeln gewesen, war ein Gründungsmitglied der DKP. Der Sohn war Chef im Arbeitsamt in diesem Ort und musste nun natürlich eine gute Beerdigung hinlegen, damit man über ihn nicht redet in diesem Ort. Es war eine Feuerbestattung und die machte der evangelische Kollege nicht und man hat mich eingeladen, sie zu machen. Ich bin dorthin gekommen, mit ihnen gesprochen, habe gesagt, ich bin Christ, ich würde diese Beerdigung so und so halten. Da platzt die Tochter des Verstorbenen auf einmal heraus und sagt zu ihrem Bruder, das kannst du meinem Vater nicht antun. Weil sie beide überhaupt nichts von Gott gehalten haben. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, nach diesem Trauergespräch mit dieser Tochter noch 3 Stunden über Christen und Glauben zu reden. Und ich habe zum ersten Mal in ihrem Leben, gerade in dieser Situation, ein Verstehen aufdämmern sehen, was dieser Glaube an Gott für einen Menschen an Trost, an Heil und an Licht bedeuten kann. Wie anders eine Beerdigung, die ich erst vor 3 Tagen hatte, dass ein Mensch gestorben ist, der im Glauben gelebt hat. Ein ganzes Stück weg von hier. Und wo mehr in diesem Trauergespräch von den Erlebnissen, die der Mensch mit Gott hatte in seinem Leben gesprochen wurde und mehr von der Freude gesprochen wurde, dass man sich einmal wiedersehen kann, mehr Trost gefunden wurde in dieser Beschäftigung mit dem Tod, auch wenn ein großes Loch da ist, weil Jesus im Leben dieses Menschen eine Rolle gespielt hat. Jesus ist genug zum Sterben und deshalb auch genug zum Leben. Und das entdeckt der Simeon und das bringt Frieden in sein Herz. Weil diese entscheidende Frage nach Leben und nach Tod und nach Leben, diese entscheidende Frage in Jesus beantwortet ist. Gott lässt sich sehen als Trost, als Licht und als Heil. Und deshalb sagt Simeon, nun kann ich in Frieden leben und auch in Frieden sterben. Gott lässt sich sehen. Gott lässt sich sehen ganz anders, als die Leute es damals erwartet haben und ganz anders, als viele das heute erwarten und sich wünschen. Gott lässt sich eben nicht sehen als dieser große Kriegsheld, als der große Problemelöser, als der große Macher, als der, der die bösen Menschen in seine Zucht nimmt, sondern Gott lässt sich sehen als ein ganz armes, einfaches Kind, in Windeln gewickelt, in Stallgeruch, in Dreck und Armut. Doch durch seinen Heiligen Geist erkennt man, Gott begegnet mir in diesem Kind. Ich sehe sein Angesicht, ich sehe in Jesus, Gott ist Trost, Gott ist Heil und Gott ist Licht. Und wer diesen lebendigen Gott in Jesus so kennenlernt, der hat Frieden. Frieden im Leben und Frieden auch im Sterben, hier in der Welt der Sünde und dort in der Welt des Lebens auf der neuen Erde. Amen. Herr, großer Gott, wir stehen vor dir erstaunt, bewundernd, welch große Liebe du uns entgegenbringst. Wir staunen darüber, dass du uns immer wieder ansprichst, auch wenn wir dir immer wieder den Rücken kehren. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns annimmst, dass du uns so nimmst, wie wir sind, und dass du uns die Kraft gibst, den Willen gibst, uns zu verändern, dass wir uns verändert haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns auch den Mut schenkst, diese Möglichkeit zur Veränderung, diese Möglichkeit zum Guten auch anderen Menschen mitzuteilen, dass wir ihnen dein Angebot deutlich machen, dass wir uns nicht bequem zurücklehnen, sondern dass wir hingehen zu den Menschen, jede Möglichkeit nutzen, ihnen zu sagen, auf eine gute Art und Weise, und da wirst du uns leiten, Heiliger Geist, ihnen zu sagen, was du uns deutlich gemacht hast, ihnen vorzuleben. Hab Dank dafür. Hab Dank auch für die Kraft, für die Woche, die vor uns liegt, für die Kraft in der Arbeit, in der Freizeit, in Gesundheit und in Krankheit. Herr, hab Dank, dass du da bist, dass du uns einen Weg zeigst, dass du uns führen und leiten willst und dass du uns lieb hast. Amen.